Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts von Marconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Marconomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen. Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum B2B Hero Podcast. Ich bin Alicia Weigel und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Heute möchten wir über Trends sprechen. Genauer gesagt, wie wir Trends für unser Content Marketing finden können. Für mich als Content Managerin bei Marconomy ist das persönlich auch ein sehr spannendes Thema, weil ich auch selber vor der Herausforderung stehe. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, der uns vielleicht auch bestimmt den ein oder anderen Tipp verraten kann. Professorin Caroline Durst. Hallo Caro, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Alles gut?
Hallo Alicia. Ja, alles wunderbar. Ich freue mich jetzt auf die Podcast-Aufnahme und mit dir ein bisschen über das Thema, mein Lieblingsthema, Content Marketing zu sprechen.
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch schon ganz besonders und ich habe es gerade schon gesagt, du bist Professorin. Magst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal verraten, für welche Hochschule du arbeitest und wo dein Schwerpunkt liegt?
Sehr gerne. Ich arbeite an der Hochschule in Ansbach und bin dort Professorin für das Thema digitales Marketing und habe jetzt auch seit kurzem die Forschungsprofessur zum Thema Go-to-Market-Strategien. Und wie es an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ja üblich ist, bringt man auch einen ganzen Packen Praxiserfahrung mit. Ich bin sehr viel im Bereich der Startup-Gründung, der Startup-Community hier in Nürnberg unterwegs und auch arbeite auch bei der Firma Atonix im Content-Marketing.
Du als Professorin bzw. auch als Marketerin kann man ja auch sagen, willst du ja auch immer an den neuesten Trends dranbleiben. Und da geht es dir auch wie den anderen B2B-Marketern, die sich fragen, wie sie denn die neuesten Trends auch entdecken können. Und darum soll es bei uns tatsächlich heute auch gehen. Wie können wir Trends für das Content-Marketing identifizieren und finden? Da tatsächlich habe ich mir für den Einstieg mal eine Studie rausgesucht, die ganz spannende Zahlen, wie ich finde, hat. Und zwar besagt die, dass Dachunternehmen laut einer Studie von Statista geschätzt 9,4 Millionen Euro in den Bereich des Content-Marketings investieren. Im Vergleich zu 2018 ist das ein Zuwachs von ganzen 17%. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Menge, würde ich behaupten. Und es zeigt, dass Content-Marketing eben auch zum Alltag von Marketingabteilungen gehört. Da muss man jetzt allerdings auch sagen, Content-Marketing ist ja jetzt nicht gleich Content-Marketing. Da gibt es zum einen beispielsweise das instrumentelle und das strategische Content-Marketing. Magst du vielleicht da zum Anfang nochmal kurz definieren, was denn was ist und worin vielleicht auch die Unterschiede liegen?
Ja, also grundsätzlich ist ja erstmal Content-Marketing so the new normal, das neue Marketing. Also anstatt mit Werbebotschaften über das Produkt zu sprechen, versucht man ja im Content-Marketing relevanten Inhalt für die Zielgruppen bereitzustellen. Und instrumentelles Content-Marketing, das ist auch nicht schlecht, ja, aber es ist eher kurzfristig, hat kurzfristige Ziele, zum Beispiel Traffic, Aufmerksamkeit, Rankings, Reichweite zu generieren, aber natürlich auch Upselling, Leads und Conversion zu erreichen. Aber es funktioniert einfach ein bisschen anders, nämlich eher ad hoc. Und man sagt, okay, wir brauchen jetzt zum Beispiel mehr Teilnehmer für ein Webinar. Was können wir machen? Und dann überlegt man sich kreative Ideen und entwickelt daraus Content und versucht dann dieses eher taktische, kurzfristige Ziel zu erreichen. Wir müssen schauen, dass wir bis Jahresende noch Leads in einer bestimmten Produktgruppe reinbekommen. Mhm. Dann kann man sagen, okay, was könnten wir jetzt für Aktionen machen? Welchen Content könnten wir hier ausspielen? Auf welchen Kanälen? Genau, also es ist nicht schlecht, aber es ist so ein bisschen, man kann kleinteilig, sag ich mal. Und im Vergleich dazu ist strategisches Content-Marketing eine langfristige Strategie, Kommunikationsstrategie, um die Bedürfnisse der Kunden und der anderen Stakeholder zu befriedigen. Also da geht es viel mehr stärker um für was steht mein Unternehmen, was habe ich für eine Markenführung, wie kann ich Thought Leadership aufbauen, welche Themen möchte ich bespielen. Und da ist es eben so, dass diese Themen, die man dann bespielt und ausspielt, auch zusammenpassen und immer wieder auf den Markenkern, also auch auf die Positionierung des Unternehmens einzahlen. Und diese strategische Vorgehensweise führt eben viel stärker dazu, dass man alle in der Marketingabteilung oder alle im Unternehmen, dass wir alle zielgerichtet in eine Richtung laufen um quasi sukzessive dieses langfristige Ziel zu erreichen, während eben dieses instrumentelle Content-Marketing eher so ein bisschen kleinteiliger ist und eher ad hoc funktioniert.
Das heißt, so im besten Fall hat man eben dieses strategische Content-Marketing, aber spickt es ab und an mal mit instrumentellen Content-Marketing-Maßnahmen.
Genau, also man gibt da sozusagen den Rahmen vor, für was wollen wir stehen, welche Themenfelder wollen wir eigentlich dauerhaft bespielen, welche Themen sind relevant für unsere Kunden, und dann schaut man, da kann man natürlich dann in diesem Rahmen sozusagen, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, bestimmte kleinere Projekte starten. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man sich überlegt, welche Themen man als Unternehmen eigentlich bespielen möchte und welche vielleicht auch nicht. Das hilft einem auch, wenn zum Beispiel jemand mit einer neuen Idee kommt, mit einem neuen Thema, kann man ganz gut matchen, passt es eigentlich in unsere Themenwelt rein, passt es zu der Positionierung, zu unserem Markenkern oder passt es nicht rein. Ne? Dann kann es einmal sein, okay, es passt einfach nicht zu uns, oder es ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sich die Themenwelt erweitert hat vom Unternehmen.
Ja, Thema Trends. Ich glaube, das Trendthemen haben wir ja gesagt, darüber wollen wir heute sprechen. Was denkst du, wo kann ich denn mit Trendthemen punkten? Ist es eher ein instrumentellen Content Marketing oder ist es dann doch eher das strategische Content Marketing?
Ich glaube, es funktioniert ja beides. Auch instrumentell kann man natürlich auch auf irgendein Trendthema aufspringen. Wenn jetzt Wahlen in den USA sind oder es ist irgendwie die Klimakonferenz, kann man versuchen, aktuellen Bezug herzustellen. Das sehen wir ja auch, dass das gerade im Social Media sehr, sehr häufig gemacht wird. Ich glaube, es gibt keinen Tag im Jahr, der nicht irgendein Spezialtag, Tag der Bienen, Tag der, ja, you name it, bekommt. Das funktioniert natürlich auch. Trendthemen im strategischen Marketing sind einfach Sachen, die man längerfristig bespielen möchte. Und man sich einfach sagt, okay, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit wollen wir wirklich fest verankern, weil das auch für unsere Kunden ein ganz wichtiges Thema ist, auf das sie sich eben einstellen müssen.
Aber ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man sie für sich jetzt mal unterscheiden kann. Ist das jetzt ein Thema, das ich jetzt nur an einem Tag bespielen will, wie du gerade schon gesagt hast, Tag der Biene, oder eben Nachhaltigkeit, das man längerfristig bespielen kann? Ich stelle mir da tatsächlich auch die Frage, was heißt denn überhaupt Trend? Sprechen wir da eher vom Inhalt oder sind es vielleicht auch trendige Formate?
Im Content-Marketing jetzt, so wie ich das im strategischen Content-Marketing betreibe, rede ich hier hauptsächlich von Trendthemen. Nämlich es geht in erster Linie darum, wenn man als Unternehmen ein Experte sein möchte für ein bestimmtes Gebiet oder man nennt es auch modern Thought Leadership betreiben möchte, dann muss ich eben ganz genau wissen, was treibt meine Branche um? Was sind für neue, vielleicht auch gesetzliche Veränderungen, die kommen, auf die man sich vorbereiten muss? Also ich möchte einfach wahrgenommen werden für eine bestimmte Industrie, einen Teilbereich davon. Ich bin inhaltlich der Experte dafür. Und natürlich muss man, das ist, sage ich jetzt mal, die inhaltliche Ebene. Und als Marketer muss ich natürlich auch in der Lage sein, diese klassischen Trends rund um das Thema Formate, Bewegtbild, Podcasts, Infografiken, was funktioniert gut bei meiner Zielgruppe, was kommt Neues rein. Aber da muss man auch fairerweise sagen, dass häufig natürlich die Trends aus dem Business-to-Consumer-Bereich angestoßen werden und man als Marketer im B2B eben sehr genau prüfen muss, ob das auch zur Zielgruppe passt, die man bespielt. Mhm. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das ganze Thema Bewegtbild, TikTok und so weiter, die schnellen Schnitte bei den Reels mit der Musikhinterlegung, das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Trend im Format. Aber mich jetzt als Stratege interessieren erstmal die inhaltlichen Trends sozusagen, Themen.
Ja, du hast mir auch im Vorabgespräch schon verraten, dass es da so Methoden auch gibt, dass man tatsächlich auch Trends für das eigene Content-Marketing finden kann. Jetzt hast du mir eine Methode schon verraten, das ist Content-Scouting. Was ist denn Content-Scouting?
Content-Scouting leitet sich quasi aus dem Innovationsmanagement ab. Also da habe ich quasi die Parallele hergezogen. Und dort gibt es eine ganz bewährte Methode, die Methode des Trend-Scouting, um neue Entwicklungen systematisch zu beobachten und auch zu bewerten und so Trends zu identifizieren, die man wieder hernehmen kann, um zum Beispiel neue Innovationsprojekte zu starten. Diesen Gedanken habe ich einfach übertragen auf das Thema Content. Da geht es ja auch vielleicht um Trendthemen, die ich identifizieren möchte. Und es funktioniert eigentlich ganz genauso. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo man eben verschiedene Trendthemen scouten kann. Für je nachdem, in welcher Branche ich unterwegs bin, kann zum Beispiel Technologietrends sein, die relevant sind. Und hier kann ich eben genau wie im Trend-Scouting, dann sammle ich meine Trends, dann kann ich sie bewerten, welche sind jetzt für meine Zielgruppe oder vielleicht für welche Untergruppe meiner Zielgruppe relevant und kann dann sagen, okay, und jetzt beginnt nicht das Innovationsprojekt, sondern jetzt beginnt die Ideation-Phase. Was könnten wir aus diesem, basierend auf diesem Trendthema machen? Zum Beispiel vielleicht eine ganze Konferenz rund um ein Thema, was relevant ist. Oder ich mache einen Report dazu, ein Webinar und kann eben dann dort verschiedene Formate ausleiten.
Das ist gerade schon gesagt, da muss man sich so ein bisschen umschauen, auch in der Branche, was aktuelle Themen sind. Wie gehe ich denn vor, wenn ich mir so ein, ja, ich nenne es mal vielleicht auch ein Trendradar, erstellen möchte?
Also ich glaube, das Einfachste sind, dass man sich sogenannte Industry Reports anschaut. Die gibt es ja von unterschiedlichen Anbietern, von den ganzen Beratungshäusern, relativ aufwendig gut recherchiert. Oder es gibt auch schon Trendradare, die man sich zu bestimmten Themen schon zusammenstellen kann. Also ich würde da erstmal das Rad gar nicht mal unbedingt neu erfinden, sondern ich würde erstmal gucken, welche Informationen habe ich denn überhaupt verfügbar. Und dann würde ich schauen, welcher von den einzelnen Bereichen ist für mich besonders spannend oder für meinen Kunden. Und dann würde ich aber auch tatsächlich eigene Researcher oder eigene Analysten draufsetzen, um ein bestimmtes Thema nochmal in der Tiefe zu verstehen und die Erkenntnisse auf die Branche zu übertragen, um so auch wirklich einen relevanten Output für meine Kunden dann herzustellen.
Das heißt, so eine Art Mini-Marktbefragung oder Umfrage?
Befragung kann man machen, aber man kann auch einfach mal ein bisschen recherchieren, sich ein paar Publikationen anschauen, einfach für sich vertiefter mal mit verschiedenen Quellen auch beschäftigen. Und da empfehle ich auch immer so eine Datentriangulation zu machen, jetzt nicht nur auf eine Sache sich so zu stürzen, sondern einfach mal zu gucken, was sagt denn der Experte zu dem Thema und vielleicht noch zwei andere und schaue ich noch vielleicht eine Studie an und dann versuche ich mir ein Bild oder eine eigene Meinung noch dazu zu bilden.
Das heißt, wenn ich mir jetzt die ganzen Themen herausgesucht habe, dann geht es ja so in die Klassifikation. Gibt es da auch so ein Vorgehen, dass ich sagen kann, das ist vielleicht jetzt eher ein Prio-Thema, das ist ein Thema, das ich vielleicht irgendwie erst so in ein paar Monaten bespielen kann?
Ja, also es gibt da unterschiedlichste Bewertungskriterien. Ein klassisches Bewertungskriterium ist die Relevanz für die Zielgruppe. Ein zweites Bewertungskriterium, was ich immer mit hernehmen würde, und das finde ich wirklich ganz wichtig, wie schnell kann ich eine Brücke zu meinen eigenen Produkten bauen? Weil sonst hat man häufig die Situation, dass man was total Relevantes für die Zielgruppe erarbeitet hat, aufwendig irgendwie 5 Monate an einem Report gearbeitet hat. Aber das Thema ist sehr, sehr weit weg von meinem eigenen Produktportfolio. Und dann hat man, ich nenne das immer so ein bisschen schlau für lau, hat man zwar relevanten Content verbreitet, aber hat eben damit nichts erreichen können. Dann würde ich schauen, welche Ziele kann man damit erreichen im Marketing? Ist es eher ein Thema, was für Bekanntheit sorgt? Ist es vielleicht ein Thema, mit dem ich vielleicht eher Conversion steuern kann? Und ich würde auch gucken, welche Phase in der Customer Journey ich damit bespielen kann. Das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Stellgröße, weil man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Top-of-the-Funnel-Content produziert und irgendwie feststellt, ich habe gar nicht keinen Middle-of-the-Funnel-Content oder keinen Bottle-of-the-Funnel-Content. Und Marketer, die ja nach wie vor oft sehr, sehr weit weg vom Produkt sind, sage ich jetzt mal, die kennen die Kunden oft nicht so gut, weil sie ja nicht mit denen täglich in Kontakt sind und wissen oft vielleicht auch nicht wirklich im Detail, wie die Produkte ganz genau funktionieren, tendieren dann dazu, dass dieser Content mehr Spaß macht, ihn zu produzieren, der allgemeiner ist.
Das heißt, da auch so ein bisschen die, ich nenne es mal Produktmanager oder eben dann die Produktdesigner etc. alle mit reinziehen und mal fragen, hey, ist das ein Thema, was die Leute auch interessiert?
Ganz genau, ja.
Da ist tatsächlich dann auch meine Frage, wie häufig sollte man sich denn auf die Suche nach neuen Trends machen? Gibt es da so eine zeitliche Vorgabe deinerseits?
Ist ein bisschen davon abhängig, in welcher Branche man unterwegs ist. Es gibt Branchen, die drehen sich relativ schnell. Also gerade im B2B-Software-Bereich ist es ein bisschen dynamischer als jetzt vielleicht in der klassischen produzierenden Industrie. Aber ich denke, wenn man so einen Content-Radar hat und alle halbe Jahre da einen Blick drauf wirft, ist es, denke ich, ausreichend, weil man muss es ja auch noch wieder verpacken und
Ja.
ja, in Formate bringen. Ja, ich denke, so alle halbe Jahre sich mal zusammenzusetzen, einfach mal zu gucken, ist gut. Und natürlich ist das Wichtigste, wenn man dieses Wissen hat und dann unterwegs ist. Und ich hoffe ja auch, dass jeder in der Firma auch Sachen recherchiert und liest und Experte ist, dass man das auch nicht sagt, so, heute mache ich Content Scouting, ja, morgen dann nicht mehr, sondern dass es einfach auch ein durchgängiger Prozess ist. Da gibt es natürlich Softwarelösungen, aber ich denke, am Anfang kann man einfach mal generell sich überlegen, welche Trends für die Welt, für die Kundenwelt hier relevant sind.
Ich wollte gerade sagen, kann man das Ganze auch automatisiert so ein bisschen abdecken? Also, dass ich sage, ich programmiere mir da irgendwie beispielsweise eine App. Wir kennen das ja beispielsweise schon aus dem Social-Media-Bereich, da gibt es Social Listening. Gibt es sowas Ähnliches da auch schon?
Ja, gibt es auch schon. Also da kann man quasi ein Trendthema für sich erstellen und so ein Crawler lernt dann quasi, was dieses Trendthema ausmacht und sucht automatisiert zum Beispiel nach News dazu oder neuen Patenten und dann kann man sich die quasi schneller anschauen. Also gibt es diverse Automatisierungsmöglichkeiten, aber ich würde immer dann erst in die Automatisierung gehen, wenn die Prozesse und die Rollen dafür da sind.
Heißt es, wenn wir über Rollen sprechen, gibt es dann im Team so diesen einen Content-Scouter, der das quasi so als Aufgabe hat? Oder meinst du, es sollte eher, wenn wir jetzt von einem Marketing-Team irgendwie von ein paar Personen reden, dass jeder da einen Blick drauf wirft? Wie sollte man da so am besten vorgehen?
Also ich bin immer ein Freund davon, dass es nicht eine Person macht. Es ist natürlich immer wichtig, dass man einen Owner hat für ein Thema, der auch eventuell mal wieder einen Anstoß dafür gibt oder sagt, ja, wie schaut's denn aus? Wollen wir mal wieder uns treffen? Jeder bringt seine Themen mit, die er beobachtet hat. Aber gerade das Thema Content Scouting geht über die Abteilungen ja hinaus, über die Marketingabteilungen. Das sind vielleicht die Vertriebler, die mal unterwegs sind oder mal auf einer Messe sind, sehen wieder neue Dinge und spielen die ein. Genauso im Produkt, wo man sich damit beschäftigt, aber auch natürlich im Marketing.
Das ist, glaube ich, wie vorhin schon kurz gesagt, so die übergreifende Arbeit so an dem Projekt ist da, glaube ich, auch wichtig. Ich stelle mir jetzt noch die Frage, wir haben jetzt die Methode des Content Scoutings. Du hast gesagt, es gibt ja auch schon verschiedenste Methoden aus dem Innovationsmanagement. Gibt es denn noch weitere Methoden, die man vielleicht anwenden kann, um Trendthemen zu identifizieren?
Ja, vielleicht nicht unbedingt, um Trendthemen zu identifizieren, aber vielleicht zu überprüfen, welche Trendthemen denn gut funktionieren fürs Content Marketing. Und eine weitere spannende Methode, da bin ich auch gerade dabei, den ersten Prototyp zu bauen, ist das Thema Content Portfolio Analyse. Und grundsätzlich ist es ja so, dass die Erstellung von Content sehr aufwendig ist. Nehmen wir nochmal das Content Scouting als Aufgabe noch mit hinzu, dann wird es gleich noch viel mehr Aufwand, weil man noch mal gucken muss, für was man denn, warum man den Content braucht und so weiter. Und das, was man investiert in den Content, soll sich am Ende ja auch auszahlen. Und häufig ist es aber so, dass es eher so eine Publish-and-Forget-Mentalität herrscht. So, ich habe jetzt den Beitrag oder vielleicht den Report gemacht, soll, den veröffentlichen wir jetzt, posten ihn noch dreimal auf Social Media und dann ist der wieder irgendwie weg von der Bildfläche. Und das Bewusstsein, dass es ziemlich viel Geld kostet, einen Report, einen Blogbeitrag oder eine Video-Case-Study zu produzieren, fehlt an vielen Stellen und auch ehrlich gesagt nicht zuletzt im Vertrieb, die dann sagen, wir brauchen mal schnell das und könnt ihr mal schnell XYZ machen. Und bei dem Ansatz vom Content-Portfolio-Management geht es darum, quasi die Gesamtheit der Content-Assets so zu steuern, dass möglichst viel Ertrag abgeworfen wird. Das heißt, dass man eben schaut, was kam denn jetzt dabei raus? Wie oft haben wir den runtergeladen? Wie viele Leads wurden tatsächlich generiert? Wie viele von denen haben auch einen Deal abgeschlossen bei uns? Um eben dann zu gucken, wie kann ich mein Content-Portfolio als Ganzes so aussteuern, dass es eben alle Phasen der Customer Journey abdeckt, dass ich an manchen Stellen Content vielleicht auch wieder rausnehme und vielleicht nochmal ein Repurposing mache und sage, okay, das Format hat vielleicht einfach nicht funktioniert, obwohl es eigentlich schon interessant war für die Kunden. Und diese Methode kommt ja eigentlich aus dem Finance-Bereich, wo man sagt, okay, man hat bestimmte Assets oder irgendwie bestimmte Investitionen, die ich getätigt habe und ich muss jetzt mit meinem Investition so haushalten, dass am Ende möglichst viel rauskommt. Und bei uns im Marketing bedeutet es eben, dass die Ziele, die ich im Marketing gesteckt habe, ich mit meinem Content-Portfolio auch erreichen kann.
Das Content-Portfolio, wie du es jetzt ja gerade beschreibst, erfordert allerdings auch ein starkes Reporting, oder? Dass man genau festhält, wo welcher Content platziert wurde, zu welchem Zeitpunkt des Funnels.
Ganz genau. Im Idealfall nutzt man eine Webseite, die dann ganz gut mit dem CRM-System verknüpft ist, dass man genau sieht, okay, an der Stelle ist eine Conversion passiert. Dieser Lead hat jetzt über das letzte halbe Jahr in einer gewissen Abfolge folgenden Content konsumiert. Hat sich hier den Report runtergeladen, dann war er beim Webinar und hat dann noch bei zwei Business Breakfasts mitgemacht, die wir irgendwie anbieten und dann ist er konvertiert.
Das heißt, wenn wir nochmal so an die Content-Marketing-Planung vielleicht denken, wir haben am Anfang das Content-Scouting und dann kommt das Portfolio-Management, nenne ich es jetzt mal, wie du es gesagt hast, dass man das quasi hier dort wirklich positioniert, an welchem Standort des Funnels möchte ich jetzt welchen Content von Content-Scouting positionieren und kann das dort dann auch überwachen und dann gegebenenfalls wieder im neuen Content-Scouting von in einem halben Jahr später nochmal ein bisschen schauen, hat das Ganze auch wirklich einen Mehrwert gebracht.
Genau, und wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man bespielt eben fünf verschiedene Themen in seinem Themenmanagement, dann kann man auch am Ende bei der Content-Portfolio-Analyse sagen, welche von diesen fünf Themen haben denn eigentlich am besten performt. Wenn man dann sieht, dass eins Thema vielleicht gar nicht gut performt, dann spricht man an der Stelle vielleicht tatsächlich auch in der Zielgruppe vorbei. Und andere Themen, die vielleicht wirklich gut aufgenommen werden von der Zielgruppe, da könnte man dann wieder reingehen und sagen, welche neuen Trends gibt es denn da in dem Thema? Anscheinend ist ein sehr großes und breites Interesse für diesen Themenbereich vorhanden.
Ich glaube, es ist eine gute Idee oder mal so ein gutes Vorgehen, wie man auch guten Content produzieren kann, der eben dann auch wirklich Mehrwert bringt, weil wir das Ganze dann auch nachvollziehen können und messen können.
Unbedingt. Ich meine, am schlimmsten ist dieser Schlau-für-Lau-Content, weil dann hat man einen Content zum Beispiel erstellt, der von wahnsinnig vielen Leuten runtergeladen wird und anscheinend wirklich attraktiv ist. Aber wenn niemand davon, nur ein minimaler Prozentsatz davon einen Deal abschließt, okay, man kann sagen, machen wir trotzdem, wir überlegen uns dann, wie wir das Nurturing vielleicht besser machen von diesen Leads, die reinkommen, die sehr, sehr unqualifiziert sind. Aber ich würde gerade im Hinblick auf Ressourcenschonung, wir haben alle viel zu tun im Marketing, ich würde wirklich lieber mich auf die Content-Formate oder Inhalte konzentrieren, die eben häufig runtergeladen werden und häufig zur Conversion führen oder weniger häufig runtergeladen werden, also eher nischig sind, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zur Conversion führen. Und das gibt allen, glaube ich, dann endlich mal die Möglichkeit, eben auch zu steuern, welchen Content man noch in seinem Portfolio benötigt.
Ich stelle mir jetzt nur die Frage, wir haben uns das jetzt ja theoretisch durchgesprochen. Hast du schon ein Beispiel für uns parat, bei dem wir vielleicht mal erzählen können, wie das Ganze auch praktisch ablaufen kann?
Also, ich kann zumindest sagen, für welche Unternehmen, wo ich finde, dass die es sehr, sehr gut machen, wobei ich natürlich da jetzt nicht reinschauen kann und sagen kann, in welcher Methodik das gemacht
Ja,
wird.
klar.
Vorreiter für mich sind nach wie vor die B2B-Software-Companies. Die sind einfach im Digital Marketing, sage ich mal, in dem digitalen Bereich stark, muss man sagen. Die machen das schon sehr, sehr gut. Allen voran die Firma HubSpot, die einen echt wunderbaren Marketing-Blog macht, mit dem Versprechen, kleinen Unternehmen alles beizubringen, was sie über Vertrieb und Marketing wissen müssen. Und wenn man da mal nach bestimmten Themen googelt und sucht, landet man sehr häufig bei denen. Und sie bedienen auch immer die neuesten Themen. Also da ist man immer so am Puls der Zeit. Und wenn man da Kunde ist, könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht sogar geneigt ist, sich auf diese Information dann am Ende zu verlassen, weil man davon ausgeht, dass HubSpot in dem Bereich einfach der absolute Experte ist. Ich empfehle aber auch immer mal in Bereiche zu gucken, die eben vielleicht gerade nicht aus dem B2B-Bereich sind. Also wie machen es denn die B2C-Companies? Und da ist ja eine B2B-B2C-Company, sage ich mal, als Beispiel die Firma Stihl mit den Kettensägen und mit allem, was dazugehört. Und die haben sich sehr, sehr gut positioniert. Die stehen so für die Freude an der Arbeit in der Natur, sowohl im B2B als auch im B2C. Gut, und diese Freude übertragen sie eben auf ihre Produkte und da steht Leistung und was gibt's Neues und so weiter im Vordergrund. Und Stihl ist sehr gut erstmal positioniert. Ich glaube, die tun sich nicht so schwer, dass sie nicht wissen, was ihre Themenwelt ist. Ich glaube, das haben die ganz, diese Struktur, dieses Framework, was ich vorher meinte, haben die gut aufgezogen und bespielen eben auch ganz stark immer regionale und auch saisonale Trends. Zum Beispiel greifen mal Themen auf wie Wassersparen. Wo könnte ich denn überall Wasser sparen? Haben einen sehr, sehr guten Social Media Auftritt und auch auf der Webseite sind die nicht so produktzentriert in ihrer Kommunikation. Also die haben dann ganz große Themenbereiche um Gartenpflege, selber machen, Außenreinigung und sind da ganz stark in der Themenwelt der Konsumenten drin, sowohl im B2B als auch im B2C.
Ja, ist doch spannend. Da kann man sich, glaube ich, mal gut auf deren Website vielleicht auch umsehen und mal gucken, ob man vielleicht auch fürs B2B saisonale Trends vielleicht auch identifizieren kann, wie du es gerade schon gesagt hast.
Genau, also ich würde sowieso immer so als Tipp, wenn man nur in seiner eigenen Branche sich umschaut, dann wird man im Content Marketing maximal so einen MeToo-Ansatz finden. Ruhig mal in andere Branchen reinschauen, die vielleicht im Marketing so ein bisschen vielleicht die Nase vorn haben. Mal gucken, wie kommunizieren die, kann ich das irgendwie auf mich übertragen? Also wie ich schon gesagt habe, ich finde die B2B-Software-Companies machen das sehr, sehr gut. Oder man schaut wirklich mal B2C-Companies an und sagt, okay, was kann ich denn davon lernen? Weil im Endeffekt ist ja jeder Entscheider im Endeffekt ein Mensch. So Business-to-Human-Ansatz, dass man sagt, die sind es ja auch gewohnt, wie im B2C kommuniziert wird. Und das erwartet man eigentlich heutzutage auch verstärkt auch im B2B-Bereich, gerade weil auch die Entscheider immer jünger werden.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht es ja auch an uns selber. Wir erwarten irgendwie die gleiche Journey, wie wir es aus B2C kennen, auch im B2B. Von dem her auch ein guter Tipp, dass man sich einfach an großen B2C-Companies mal orientieren sollte. Ja, wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Vielleicht so ein Blick in die Zukunft. Du bist ja so die Content-Marketing-Expertin. Wie wird sich denn das Content-Marketing so in den nächsten 10 Jahren entwickeln, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es wird weggehen vom sogenannten Gated Content, vielleicht auch durch rechtliche Schwierigkeiten, die man dann hat. Darf man überhaupt eine E-Mail-Adresse abfragen, wenn sich jemand ein kostenloses Webinar anschaut? Also ich glaube, es wird weggehen von dem Thema Gated Content. Und das ist jetzt meine Hoffnung, eher auch in Richtung mehr qualitativer Content, weil es einfach, ja, man kann es gar nicht mehr. Ja, verarbeiten, ja, diesen ganzen Content, den es gibt, und nichts ist ätzender, als wenn man unterwegs ist und dann irgendwie so flache, pauschale Infos bekommt, wenn man wirklich auf der Suche nach einer bestimmten Lösung ist. Genau, also das eine ist eher die Hoffnung, also ich hoffe, es geht mehr in Richtung qualitativen Content, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein bisschen weggeht von den Gated Content, und da muss man sich dann ganz gut überlegen, wie man dann in Zukunft seine Leads generieren möchte.
Ja, ich glaube, ich gute Tipps, beziehungsweise schauen wir mal, wie sich das Ganze natürlich auch entwickeln wird. Muss man auch beim Thema Trends auf jeden Fall mit einbeziehen, wie sich das Ganze ja entwickeln wird. Ja, liebe Caro, danke, dass du heute da warst. Wir könnten noch viel länger drüber reden. Man merkt es, leider ist unsere Zeit mal wieder vorbei. Trotzdem vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank auch Ihnen, dass Sie in der Folge wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss und bis bald.
Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.